Aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, ich habe auch diese Worte ausgedruckt. Ich lese, auf der einen Seite habe ich sie aufgedruckt und auf der Rückseite habe ich die Hauptgedanken stichpunktartig versucht zusammenzufassen. Ich lese nur die Verse 7 bis 10 aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ja, ich möchte über den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit heute Morgen sprechen. Der alte Apostel Paulus ermuntert und ermahnt seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, der von Gott begabt ist, dessen und er selber erlebt, wie der Geist Gottes in ihm wirkt. Und dieser Geist Gottes ist kein Geist der Furcht, kein Geist der Verzagtheit. Es ist der Geist der Kraft und bewirkt auch Kraft. Und das haben wir heute Morgen auch schon gehört, wie Gott uns Kraft und Freude schenkt, wie er uns aufrichtet. Das haben die Menschen der Bibel erlebt. Nur ein Beispiel von vielen, ein biblisches Beispiel. Die drei Männer im Feuerofen, sie sagen zu dem König, unser Gott, an den wir glauben, den wir verehren, der kann uns sehr wohl erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Hier wird sichtbar, wie der Geist Gottes, der Geist der Kraft in diesen drei Männern wirkt, wie sie lieber bereit sind zu sterben, als dass sie sich vor dem goldenen Standbild niederwerfen, um einen Götzen anzubeten. Und gestern bei dem Marsch für das Leben hat eine Frau berichtet, sie hat 10 Kinder, sagte sie, 4 eigene, einige Pflegekinder und einige Adoptivkinder. Sie sagte, in ihrem Unverstand hat sie ein Kind abtreiben lassen. Sie hatte in diesem Moment sich gar nicht die Folgen überlegt. Und als sie das getan hat, da sagte sie, da stand das tote Kind, das sie zum Töten freigegeben hat, zwischen ihr und ihrem Mann. Und die Beziehung, die war gestört. Die Beziehung zu ihren Kindern war gestört. Wie sollte sie liebevoll, einfühlsam mit ihren Kindern umgehen, nachdem sie gar nicht liebevoll mit ihrem Kind im Mutterleib umgegangen ist? Und sie sagte, die Beziehung zu Gott, wenn ich das überhaupt so formulieren kann, zu dem damaligen Zeitpunkt, die war total zerstört. Und die Beziehung zu sich selbst war gestört, zu ihr selber war gestört. Sie sagte, sie hatte solche Schuldgefühle und sie suchte den Ausweg in der Sucht. Und dann ging es noch mehr bergab mit ihr. Und dann sagte sie, und dann hat Jesus mich eingeholt. Er ging mir nach. Und ich habe Ja zu Jesus gesagt. Ich habe Vergebung durch ihn erlebt. Und er hat mich frei gemacht. Und er hat mir Kraft gegeben, so dass sie eben sich wieder anderen zuwenden kann. Sie lebt in der Verbindung mit Gott. Und da wird auch sichtbar, ja, ein Mensch, mit dem kaum jemand gerechnet hat, dass der, der in die Sucht verstrickt war, der schuldig wurde, dass der zur Umkehr gelangt, dass der zum Glauben an Jesus kommt, dass der frei wird und ein brauchbares Werkzeug für Gott. Und das hat zu meinem Herzen gesprochen gestern. Und diese Kraft, die hängt ausschließlich am Glauben, wie wir von Maria Heimlich eingangs hörten. Es ist ein, ja, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und der Geist Gottes, der traut Gott alles zu. Gott ist nichts unmöglich. Und mit dieser Kraft dürfen wir rechnen. Und gerade auch, dass Gott solche Menschen in seine Nachfolge ruft, mit denen wir gar nicht rechnen. Ein Saulus, ein Christenverfolger, wurde zu einem eifrigen Missionar. Der Geist Gottes, der befähigt seine Leute dazu, für diese Botschaft des Herrn einzustehen, mit Wort und Tat zu bezeugen, dass Jesus der Herr ist. Und wir können dann bezeugen, was Jesus Christus getan hat und überhaupt, wer er ist. Und wenn ich das tue, dann stärkt das meinen Glauben, dann führt das zur Freude bei mir. Ich tue es nicht unter einem inneren Druck oder Zwang, weil das so geboten ist, sondern so aus der Verbindung zu Jesus heraus. Leite du mich. Und ich erinnere mich oft an dieses Wort von Paulus: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet alle, die daran glauben. Es ist der Geist der Kraft, der den inneren Menschen stark macht, dass wir den Alltag bewältigen können. Einige Beispiele haben wir heute Morgen schon gehört. Er schenkt uns ein vertieftes Verständnis für sein Wort. Er schließt es uns auf. Er führt uns in ein tieferes Gebetsleben hinein. Er schenkt Gemeinschaft miteinander. Und der Geist der Kraft macht auch die Hoffnung stark auf die Herrlichkeit beim Herrn. Es ist der Geist der Kraft, der einfach Hoffnung schenkt für mich selbst, für andere, für die Gemeinde, für das Volk Israel, für die ganze Welt. Da ist einer, der die ganze Welt in seine Hand hält. Und Jesus, der wiederkommende Herr, der wird ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Und er ist schon bei seinen Leuten. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt ist, da ist er mitten unter ihnen, unter uns. Und dieser Geist ist auch der Tröster, der seine Leute begleitet, auch in schwierigen Situationen und sie nicht fallen lässt. Es ist der Geist der Kraft, der Geduld und Langmut schenkt. Bei Jesus sieht man das, wie viel Geduld er mit seinen Jüngern gehabt hat, die ihn enttäuscht haben. Er hat sie geliebt bis ans Ende. Er hat selbst einen Versager Petrus aufgerichtet, vergeben, ihn eingesetzt zum Apostel. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Der Geist der Kraft ist auch der Geist der Liebe. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Und es gilt, wie wir schon gehört haben, diesem Geist Gottes Raum zu geben, ihn nicht zu blockieren. Und wir können ihm im Glauben Raum geben, im Glauben uns auf sein Wort stützen. Dieser Geist der Liebe ist der Geist Jesu. Er macht uns ihm ähnlich. Er hilft uns auch, dass wir niedergeschlagene Menschen wieder aufrichten können, trösten können. Dass wir Verwundete heilen können, die sich verlaufen haben, freundlich, liebevoll auf den richtigen Weg zurückzubringen. Und noch als Jesus gefangen genommen wurde, bückte er sich, um das Ohr, das Petrus abgehauen hatte von dem Diener des hohen Priesters, wieder zu heilen. Das sieht man, wie der Geist der Liebe auch in Jesus gewirkt hat. Und wir haben den Geist Gottes empfangen, durch den wir Jesus ähnlich werden. Dieser Geist ist auch ein Geist der Besonnenheit, ein Geist der Nüchternheit, der uns in verwirrten Verhältnissen den Durchblick schenkt, den Durchblick hin zu Gott, der uns in Auseinandersetzungen auch ruhig bleiben lässt, dass wir nicht wie ein Vulkan explodieren müssen und der uns auch hilft, nach bitteren Verletzungen neu beginnen zu können. Der Geist der Besonnenheit, der bewahrt uns vor Panik, der ermöglicht Geduld und das Vertrauen auf den lebendigen Gott, dass wir bereit sind, die Wege zu gehen, die er für uns bereithält, auch wenn sie uns vielleicht nicht gefallen. Der Geist der Besonnenheit, der erzieht uns. Er hilft uns, dass wir uns von ihm beherrschen lassen, von ihm bestimmen lassen. Und wenn wir versucht sind, anders zu leben, dann haben wir die Möglichkeit, mit Gott zu reden. Vielleicht auch nur ein Stoßseufzer: Herr, hilf mir. Steh mir bei. Und dann erleben wir auch, wie wir gestärkt werden, dass wir nicht in die Sünde einzuwilligen brauchen, sondern dass wir das tun können, was ihm gefällt. Das sind nicht wir, das ist der Geist Gottes, der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der das bewirkt. Und das zieht sich durch alle Lebensbereiche hindurch, dass wir besonnen leben können im Umgang mit den Medien. Wir können doch wählen, welche Zeitschriften oder welche Sendungen im Internet oder im Fernsehen wir ansehen und welche nicht. Welche uns fördern im Glauben und welche uns eher lähmen. Oder der Umgang mit der Zeit. Man kann seine Zeit ausnutzen für die Gemeinschaft untereinander, für die Gemeinschaft mit Gott oder auch um nicht auszubrennen, eine Auszeit gönnt Gott uns auch und seinen Jüngern damals genauso. Aber man kann seine Zeit auch vertun und das bereuen. Der Umgang mit dem Geld hängt auch mit dem Geist der Besonnenheit zusammen. Man kann sein Geld gut einteilen und damit auch Gottes Werk und bedürftige Menschen erfreuen. Oder man kann es auch nur für sich behalten. Die Frage ist immer, wer beherrscht wen? Bin ich in Kontrolle meines Geldes oder lasse ich mich vom Geld und Besitz kontrollieren? Und so könnten wir die Lebensbereiche noch fortsetzen. Im Bereich der Ehe, Familie, im Miteinander. Da wirkt sich der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit aus und will sich auswirken. Der macht uns nüchtern und er orientiert sich immer am Wort Gottes und er verherrlicht Jesus. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, manchmal auch in meinem Leben so, dass dieser Geist Gottes ein Stück weit zugeschüttet oder bedeckt ist. Und wenn Gott uns etwas klar macht, dann dürfen wir dem nachgehen. Und er wird dann dafür sorgen, dass das Feuer seines Geistes, das Feuer seiner Kraft wieder neu in uns entfacht wird, dass wir für ihn leben und für ihn leuchten können, dass wir ein Licht sind, das eben ja, leuchtet für Jesus, das vielen noch den Weg zur himmlischen Heimat weist. Und weil wir diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit haben, deshalb brauchen wir uns des Evangeliums von Jesus nicht zu schämen. Und Paulus erinnert Timotheus im Auftrag Gottes daran und sagt und begründet das, er, Gott hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Er ist es, nicht wir, sondern es ist seine Liebe allein, es ist seine Gnade allein. Und das muss man sich vorstellen, schon vor Grundlegung der Welt hat er jeden einzelnen von euch, die ihr an Jesus Christus glaubt, erwählt und berufen, dass wir eines Tages zu ihm Ja sagen konnten. Und ich gehöre auch zu denen. Ich habe im Weinberg meines Vaters gearbeitet, sollte in diesen Betrieb einsteigen und Gott hat mich in seinen Weinberg berufen. Da ist nichts mehr beim Alten geblieben. Und er ist immer noch dabei, mich umzugestalten. Es ist seine Gnade, die Jesus uns schenkt, durch die wir gerettet sind. Er ist der Mittelpunkt der Gnade. Und durch ihn, den Heiland, den Retter, ist diese Gnade sichtbar gemacht. Und wo dieses Evangelium gehört und geglaubt wird, da ist dem Tod die Macht genommen. Dem ewigen Tod, die Trennung zwischen uns Menschen und Gott ist aufgehoben. Und selbst der physische Tod, dem wir alle entgegengehen, es sei denn, dass Jesus zuvor wiederkommt und uns heimholt, zu sich, dem ist auch die Macht genommen. Und das geschieht durch das Evangelium, wie Paulus formuliert, von der Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus. Dadurch schenkt Gott uns Leben, ewiges Leben, wahres Leben, wie wir auch im Lied gesungen haben. Und dieses Leben wirkt in uns Glaubenden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Zur Welt gehört, wie Johannes schreibt, die Fleischeslust, die Augenlust, hoffärtiges Leben, also Stolz, Hochmut. Das gehört alles zu der anderen Seite. Und wenn dieser Ruf, komm, folge mir nach, an Menschen ergeht, und der ergeht bis heute, das geht an die Wurzeln des Lebens, da bleibt nichts mehr, wie es war. Und die Gelegenheiten, in denen Gott uns anspricht, sind so vielfältig. Er kann uns ansprechen durch eine Sendung im ERF oder auf Bibel-TV. Er kann uns ansprechen durch ein christliches Buch, eine Schrift, durch einen Mitmenschen, er kann uns in seiner Schöpfung begegnen. Heute wirkt auch Gott unter Muslimen, dass viele einen Traum haben und dadurch vorbereitet werden, die Botschaft des Evangeliums von Jesus von einem Menschen zu hören und aufzunehmen. Und vor allem wirkt Gott, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Und wenn wir uns öffnen für ihn und sein Wort und bitten, Herr, rede du durch dein Wort, schließe es mir auf. Nicht immer sofort, aber doch zu seiner Zeit tut er uns seinen Willen kund und tröstet, stärkt, erfreut uns, wie wir das gerade brauchen. Manchmal haben wir auch eine Korrektur nötig und er tut das sehr sanftmütig und einfühlsam. Und wenn Gott ruft, dann will er auch die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Es ist dieser heilige Ruf, mit dem wir berufen sind, der auch zu einem Leben in der Heiligung führt. Denn wenn ich mich daran erinnere, was Jesus an einem Kreuz getan hat für mich, dann sage ich freiwillig, Herr, und aus Dankbarkeit gebe ich dir mein Leben hin und gebe dir es aufs Neue hin. Du sollst das Sagen haben in meinem Leben. Sei du der Herr Bestimme du alle Lebensbereiche, auch meine Beweggründe, richte sie aus auf dich und deine Ehre. Und das ist möglich, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir geborgen in ihm, auch in den Stürmen des Lebens, die uns nicht verborgen bleiben, die uns nicht, vor denen wir nicht verschont werden. Ganz persönlich gilt das für uns, das gilt in der Gemeinde, das gilt in der Welt. Aber Gott wird in diesen Stürmen bei uns sein. Und durch Gottes Gnade sind es nur Stürme auf Zeit. Eine Frau und auch andere Mitbeter, die hatten 1970 gebetet, dass ich zum Glauben an Christus finden möchte. Warum sie gerade mich ausgesucht hatten, weiß ich nicht. Aber Gott hat es geschenkt durch seine Gnade, durch ein Buch von Billy Graham, das ich las, wo er das ausführte, dass man Ja sagen kann, dass man sich Jesus anvertrauen kann, dass ich mein Leben bewusst unter die Herrschaft von Jesus Christus stellte. Und dort in meinem Geburtsort, da gab es eine landeskirchliche Gemeinschaft. Und ich hörte das in Bibelstunden und da ging ich hin und sagte, darf ich eure Bibelstunden besuchen? Und das war diese Frau, die mit anderen gebetet hat, dass ich zum Glauben kommen möge. Und plötzlich steht die Gebetserhörung vor der Tür. Und die selber hat mir dann später erzählt, sie kam einmal in eine Glaubenskrise. Und ihr Pflegesohn, der den Weg des Glaubens, soweit sie wusste, nicht mitging, der hat gesehen, wie traurig und deprimiert sie war und verzweifelt. Und dann hat er in ihrem Wohnzimmer ein Bild gesehen, mit Holz geschnitzt: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und dann sagt er so, jetzt steige ich auf den Stuhl und hänge dieses Bild ab. Und da ist sie aufgewacht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, hing da Christus. Und sie war so verzagt. Und das hat ihr geholfen, wieder ihre Blicke auf Christus und seine Kraft zu lenken und sich abzuwenden von ihrem Kleinglauben, von ihrer Verzagtheit. Und wir können Gott bitten, dass sein Geist bei uns Geborgenheit, Hoffnung, Mut zum Leben bewirkt und auch in anderen. Und deshalb braucht keiner von uns zu verzagen, wenn schwierige Wegführungen da sind. Gott hat für jeden von uns Wege zum Leben. Deshalb kann ich nur einladen, vertrau auf Gottes Zusagen. Was er hält, das bricht er nicht. Er kann nicht lügen. Auf ihn ist absoluten Verlass. Und selbst wenn unsere Kräfte schwinden, dann ist es dieser Geist Gottes, der uns wieder neue Kraft gibt. Seine Gnade, haben wir schon gehört, die reicht aus für uns an jedem Tag. Und wenn wir uns auf ihn, auf sein Wort im Glauben stützen, empfangen wir ganz gewiss diese neue Kraft. Auch Kraft, auf den anderen zuzugehen, das klärende, vergebende Wort zu suchen. Und das geschieht oft ganz unspektakulär, ohne dass wir ein besonderes Erlebnis dabei hätten. Aber das stärkt unseren Glauben. Und wie befreiend ist das, wenn dann der Ehepartner sagt, komm, lass uns wieder neu miteinander beginnen. Lass uns versöhnt miteinander leben. Bitte verzeih mir. Das sind wunderbare Worte, wo die Luft wieder rein ist, wo Beziehungen wieder in Ordnung kommen. Christen haben ein klares Lebensziel, das ist der Himmel, ein Leben in Gottes Gegenwart. Und der Weg dorthin ist Jesus, allein. Außer ihm, außer Jesus gibt es keinen Weg zu ihm. Und in der Nachfolge, da geht es im Blick auf das von Gott geschenkte Ziel darum, dass ich das im Glauben in Anspruch nehme, was Jesus für mich getan hat. Er hat den Weg zum Ziel freigemacht. Er hat dafür gesorgt, dass jeder das Ziel an das Ziel gelangen kann. Den Tod hat er ein für alle Mal besiegt. Er hat ihn unwirksam gemacht. Dass wir sterben müssen, das gehört noch zur Prüfung unseres Glaubens dazu. Aber wir sehen weiter. Wir sehen durch den dunklen Horizont des Todes hindurch zu einem Leben bei Gott. Und mit seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung von den Toten hat Jesus den Todeshorizont durchbrochen. Der Auferstandene hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und er ist es, der den Gefangenen des Todes diese Tür aufschließt und sie in die Freiheit des ewigen Lebens in Gottes neuer Welt entlässt. Aber nicht nur für die Zukunft gilt diese Hoffnung. Für die Gegenwart dürfen wir schon erleben, wie Jesus seine Leute frei macht, befreit zu einem Leben, das ihm gefällt. Gott hat uns selig gemacht, so schreibt Paulus, und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tod die Macht und das Leben und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und das ist das Licht der Auferstehung Jesu, die auch die Zelle des Paulus hell macht. Denn er saß um seines Glaubens willen im Gefängnis und er konnte seinen Mitarbeiter Timotheus noch ermutigen. Er hätte verzagt sein können, verzweifelt sein können. Er hätte Selbstmordgedanken haben können. Aber dieses Licht des Evangeliums, das leuchtete hinein in diese Todeszelle sozusagen. Und das macht sein Leben, hat sein Leben hell gemacht, das macht auch unser Leben hell. Die rettenden Jesusarme, die wollen dich und mich umfangen und durch alle Stürme führen. Wir dürfen ganz geborgen und getrost sein, weil da einer ist, der uns festhält an der Hand. Und wenn wir seine Hand nicht mehr halten können, hält er unsere fest. Jesu vergossenes Blut gibt deinem und meinem Leben wieder neue Lebenskraft, weil er sein Leben für uns geopfert hat, weil er sich für uns hingegeben hat. Da dürfen wir neue Kraft empfangen. Und der Ruf unseres Herrn, die Kraft, die uns gepackt hat, die endet nicht mit der Schwelle des Todes. Er hält uns in Ewigkeit fest. Ihm, dem Todesüberwinder, dürfen wir uns wieder neu anvertrauen und getrost den Weg an seine Hand gehen, in seine Spur. Er bringt uns ganz gewiss ans Ziel, die ewige Herrlichkeit in seiner neuen Welt. Amen.